Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung. Mit Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.
Hallo, hallo, hallo. Willkommen bei Jeder Stimme zählt. Es ist wieder mal Freitag und ich freue mich darauf, dass heute wieder mal mein liebster Dr. Jan Michalski bei mir ist und mit mir die Themen rund um Wirkung, emotionale Intelligenz und Empathie beleuchtet. Ich freue mich schon immer auf diese Freitage mit dir. Schön, dass du da bist, lieber Jan.
Schön, dass wir hier wieder zusammen sein können. Und natürlich bin ich zusammen mit meiner lieben Isabella Herzig, unserer Expertin für emotionale Intelligenz.
Wir haben heute etwas, was wir fortsetzen wollten vom letzten Mal. Also jeder von euch, der uns schon mal letzte Woche gelauscht hatte, darf sich darauf freuen, dass wir heute tiefer eintauchen. Und ich wähle bewusst dieses Wort eintauchen, denn du hast beim letzten Mal mit dem Tauchen ins kalte Wasser zurückgelassen. Darüber gesprochen, Nervensystem oft gerne reguliert werden möchte, wenn zu viel Emotionen da ist, wenn Emotionen da sind, die wir vielleicht bewusst verarbeiten wollen. Und wir hatten darüber gesprochen, was für Möglichkeiten gibt es denn für uns überhaupt, Emotionen zu regulieren? Und Jan hat angefangen auszuführen, ich hole euch noch mal so ein bisschen ab, damit diejenigen, die beim letzten Mal nicht dabei waren, wissen, wo wir dann gelandet sind. Wir haben über das Stresstoleranzfenster gesprochen. Das findet ihr übrigens in den Shownotes in der letzten Folge, um euch das mal anzuschauen. Hier sprechen wir darüber, wie das vegetative Nervensystem uns entweder in die Übererregung oder in die Untererregung schießt, wenn zu viel Stress auf uns einprasst. Und wir wollten eruieren, wie wir das denn schaffen, wieder in diesen grünen Bereich des Fensters zu kommen, nämlich in den wirklich gesunden, entspannten Zustand. So, Jan, habe ich was vergessen, was wichtig ist?
Nein, da sind jetzt wieder so viele Sachen drin gewesen, dass wir uns wieder aussuchen können, in welche Richtung wir weitergehen wollen. Genau, du hattest gesagt, und das hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch schon angedeutet, es sind ja zwei Sachen, die wir machen müssen oder die wir tun sollten, wenn wir das Problem haben, dass wir aus unserem Toleranzfenster rauskommen. Und das eine ist ja, Möglichkeiten zu haben, wieder in unser Toleranzfenster reinzukommen, wenn wir dysreguliert sind, entweder überaktiviert oder unteraktiviert. Da möchte ich gleich auch noch mit dir drüber sprechen. Und die andere Sache ist eben, das Toleranzfenster zu erweitern. Also eben auch dafür zu sorgen, dass wir nicht so schnell aus unserem Toleranzfenster rauskommen. Und das ist etwas, was ich nämlich super lange vernachlässigt habe, dass ich jahrelang versucht habe, so Strategien zu lernen, um wieder zurückzukommen, aber mir wenig Gedanken darüber gemacht habe, warum komme ich da eigentlich so schnell immer wieder raus? Und ich möchte einfach nur, weil du schon wunderbar das eben auch gerade in den Raum geworfen hast, das mit dem Eintauchen, deswegen direkt so aus dem Dingens rausgegriffen jetzt, der Tauchreflex ist eine Sache, die ich immer auch ganz gerne nutze, um das Nervensystem wieder zu resetten. Das klingt so absurd, aber es scheint ja etwas zu sein in unserem Nervensystem, wenn wir untertauchen, dass unser sympathisches Nervensystem sich deaktiviert und unser parasympathisches, also unser Ruhe-Nervensystem wieder hochfährt. Also so verrückt das als Technik ist, aber sich eine Schüssel Wasser zu nehmen, kaltes Wasser, und einmal mit dem Gesicht unterzutauchen, wenn wir in einer Hochstressphase sind, kann eine Möglichkeit sein, um einmal dem System zu sagen, okay, Neustart, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal außer Distanz an. Und ich möchte, glaube ich, als erstes mit dir, du hattest letztes Mal ja schon angesprochen, dass wir sehr unterschiedliche Reaktionen haben, wenn wir aus diesem Toleranzfenster raussuchen, das eine rausrutschen. Das eine ist halt diese Überaktivierung, dass wir in diesen Fight-Modus oder in diesen Flight-Modus kommen. Also ganz viel Energie wird bereitgestellt und jetzt müssen wir damit irgendwas machen. Entweder Kampf, Flucht nach vorne oder raus aus der Situation. Und die andere Richtung ist aber, und das wissen ja ganz viele nicht, was Stress angeht, dass es auch diese Unteraktivierung gibt, dieses Hypo-Arousal, wo das System einfach runterfährt. Und so eine Handlungsunfähigkeit, so eine Paralyse auch irgendwie da ist. Und für mich ist eine Sache gewesen, die ich in den letzten Wochen erst gelernt habe, was eigentlich diese Freeze-Reaktion ist, die wir haben. Also was viele ja vielleicht kennen, ich stehe, muss einen Vortrag halten oder sowas, oder ich sitze in einer Prüfung und es geht gar nichts mehr. Blackout, komplett runtergefahren. Und ich habe das immer als Unteraktivierung, als Hypoarousal, Hypo, also ja, Aktivierung klassifiziert und bin tatsächlich vor 3 Wochen mit einer Auszubildenden ins Gespräch gekommen, wo sie sagt, das passt für sie nicht. Sagt, das ist nicht so richtig eine Unteraktivierung, weil man ja so doch irgendwie total angespannt ist dabei. Dann habe ich auch so gedacht, so, ja, irgendwas passt da nicht. Und habe mich damit noch mal ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Und wir gehen ja momentan davon aus, dass, also wenn ich jetzt ohnmächtig werde oder mein ganzes System bricht zusammen, das ist eine klassische Hypoarousal. Wenn ich so komplett lethargisch bin, ist gar keine Energie da. Aber bei diesem Freeze-Zustand, da gehen wir davon aus, dass es quasi beides gleichzeitig ist. Und da hatte ich mich dann gefragt, so, wie kann denn das Nervensystem gleichzeitig überaktiviert und unteraktiviert sein? Weil dieser Begriff der Unteraktivierung, finde ich, falsch geprägt ist. Weil wir ja, und das hattest du ja auch letztes Mal schon, glaube ich, angesprochen, dass das vegetative Nervensystem sich ja eben aus dem sympathischen Kampfnervensystem und dem parasympathischen Ruhenervensystem zusammensetzt. Und wir ja immer versuchen, das sympathische Nervensystem runterzufahren und das parasympathische hochzufahren, damit wir in Ruhe kommen. Und es in dem Freeze-Zustand aber so zu sein scheint, dass das sympathische Nervensystem voll überaktiviert ist und das parasympathische gleichzeitig voll überaktiviert ist. Und ich finde diese Metapher am schönsten, dass du gleichzeitig voll auf dem Gas stehst und voll auf der Bremse. Das heißt, der Motor dreht und es passiert aber gar nichts. Und genauso fühlt sich das für mich eben auch an, dass ich ja sage, ich stehe da und ich kann nichts tun, aber trotzdem ist das ganze System hochaktiviert. Und das Problem ist ja eben dabei, dass man damit ganz anders umgehen muss danach, als wenn du jetzt nur so eine Hypoarousal, so eine Unteraktivierung hast. Weil es ja nicht darum geht, dass halt du zu schlaff bist und aktiviert werden musst, sondern es ist viel zu viel Aktivierung da, die halt erstmal abgebaut werden muss. Und ich habe das ganz viel gemacht, dass ich dann nach Hause gekommen bin nach so einem harten Unterrichtstag und habe mich hingelegt, um erstmal ein Nickerchen zu machen und zu schlafen. Und das hat alles viel schlimmer gemacht, weil halt diese ganze Energie, die halt da war, also ich war im Freeze, das heißt, ich wollte mich nur noch hinlegen und schlafen, aber diese ganze Energie war noch da und hat sich noch gar nicht abgebaut. Und dann bin ich halt aufgewacht und es war eben schlimmer, weil die Filter runterfahren und diese Überaktivierung noch da ist.
Eine total schöne Beobachtung. Was dieses, die Idee mit dem vegetativen Nervensystem, das Sympathische und Parasympathische, das war bis vor langer, langer Zeit die einzige Idee, die wir hatten. Heute gibt es die Polyvagaltheorie. Die ist noch ein bisschen ausgebreitet, weil dort geht es darum, dass wir davon sprechen, dass der Vagusnerv, also der einer der Hirnnerven, der am meisten eben dafür zuständig ist, dass wir in einem guten Zustand sein können, der ist geteilt in zwei Arten und der dorsale Vagus, der arbeitet zum Beispiel eher in dem Bereich, wenn wir dann so unteraktiviert sind. Das, was du gerade angesprochen hast, wird der Emotion Angst zugesprochen. Und Angst hat drei Reaktionen, wie sie sich zeigt. Und einmal ist das halt eben Kampf oder es ist Rückzug oder es ist Freeze. Und deswegen ist die Energie sehr hoch, weil die Angst an sich uns unglaublich viel Energie gibt, Cortisol gibt, uns fokussiert, aber eben auf der gleichen Seite der dorsale Vagus darunter geht und dementsprechend dich dann quasi einfriert. Deswegen finde ich die Analyse so großartig, die du jetzt gerade hier hingelegt hast. Und vor allen Dingen das Entscheidende zu sagen, wenn das da ist, dann muss die Energie abgebaut werden und nicht Erholung noch zusätzlich, weil das macht das nicht besser. Also ich finde, das ist eine super tolle Ableitung. Und schön, wie du dazugekommen bist, also wie du dazu gekommen bist, finde ich total schön. Also es ist ein super, super toller Gedanke. Danke für die Ausführung.
Ja, der Weg dahin, das ist das, was ich dann zu meinen Auszubildenden auch sage. Ich finde das sehr schön, wenn ich hier etwas lernen kann. Mein Ego findet das überhaupt nicht schön, in einer Situation zu sein, wo ich sage, ich bringe Ihnen hier was bei, aber eigentlich habe ich bestimmte Teile des Themas noch gar nicht vollständig durchdrungen. Aber so ist es ja immer, wenn wir am Rande der wissenschaftlichen Erkenntnisse arbeiten, dass wir immer wieder an einen Punkt kommen, wo wir merken, so, also wirklich, und gerade wenn es, das wirst du ja noch besser wissen als ich, was die ganze Emotionsforschung angeht. Als ich angefangen habe, mich da einzuarbeiten, habe ich gesagt, so, was wissen wir eigentlich mit Sicherheit? Also, was ist eigentlich wirklich schon klar und nicht noch irgendwie so, ja, vielleicht ist es so und wir könnten, ja.
Also ich sehe das mittlerweile entspannt, weil ich auch allen Teilnehmern meiner Seminare sage, das, was ich euch heute erzähle, kann in 5 Jahren schon Mumpitz sein. Das ist das, was wir heute wissen. Aber ich bin so dankbar. Einer meiner Professoren hat einen Satz geprägt, den ich immer wieder wiederhole, weil der für mich so eine unglaubliche Erleichterung darstellt. Der hat ja immer gesagt, na, Wissenschaft geht von einer Beerdigung zur nächsten. War für mich so ein schöner Satz, wo ich dachte, ja, entspannt euch alle. Dafür sind die Wissenschaftler da, um die anderen zu widerlegen. Das ist ja der Job der Wissenschaft, zu widerlegen, ja. Und deswegen ist es völlig in Ordnung, wenn wir sagen, das, was wir heute wissen, ist Stand der Dinge. Morgen kann alles schon neu sein. Und ich finde auch die Thematik mit dem Vagusnerv, ne, das ist ja so neu dazugekommen. Diese Polyvagalstheorie, die ist ja noch gar nicht so neu. Also 20 Jahre schon und trotzdem hat sich das noch nicht so rumgesprochen. Das sind Dinge, die auch Zeit brauchen. Und ich glaube, wir dürfen uns entspannen und einfach dieser Haltung des lernenden Kindes annehmen. Ich glaube, das ist das Allerschönste, was wir machen können. Das Ego werden wir sowieso nie befriedigen. Und weiß ich stütze mich immer mit diesen wundervollen Sätzen von ganz schlauen Menschen, die vor mir gelebt haben, die dann sowas geprägt haben wie, das, was wir wissen, ist ein Tropfen im Ozean des Nichtwissens oder so. Das sind dann so meine Sprüche, die ich mir immer wieder sage, um mich zu trösten. Aber jetzt mal davon ab. Danke, Janis. Jetzt hast du mich ins Philosophieren gebracht. Ja, was wissen wir eigentlich? Darüber könnte man sich wochenlang unterhalten. Wir wollen ja den Zuhörern und Zuhörerinnen heute ein Deep Dive zum Thema Regulation der Emotionen liefern. Und du hast dich da wirklich, wirklich dolle eingearbeitet in letzter Zeit. Oder in letzter Zeit ist gut, ne? Das ist ja schon ein paar Jahre, wo du damit zugange bist. Und wir haben ja einige Regulationstechniken schon angesprochen. Wir haben gesagt, okay, die Atmung ist das A und O. Wenn ich jetzt die Atmung beherrsche, super. Du hast gesagt, Isabella, Atmung ist für mich das Allerletzte. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. So, und das war total schön, auch für mich zu sehen. Ja, auch da gibt es unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ideen, die sie präferieren. Und deswegen werden wir jetzt alles aufmachen, was wir haben. Beim letzten Mal gesagt, okay, du kannst kalt duschen und das Gegenteil war davon, das, was du am Samstag gemacht hast. Okay, erzähl uns nochmal, was wir noch zur Regulation machen können, weil du bist da echt tief drin.
Ich würde da tatsächlich nochmal den Punkt hinzufügen, dass, was du gerade gesagt hast, dass die Regulationsstrategien ja nicht nur für unterschiedliche Menschen unterschiedlich wirken, sondern hatte ich letztes Mal, glaube ich, auch ganz kurz auch angedeutet, dass ich, wenn ich mit den Auszubildenden Emotionsregulation mache, dann ist das Erste, was wir machen, erstmal, woran erkennen Sie eigentlich, dass Sie gerade in so einem Dysregulationszustand sind, wie hoch Ihr Stresslevel ist? Und da habe ich mich tatsächlich in einer Verhaltenstherapie beraten lassen, was da so verwendet wird. Und da wird eben viel damit gearbeitet, die eigene Spannungskurve erstmal zu erkennen, also zu sehen, wie aktiviert bin ich jetzt eigentlich? Und meistens kommt eben dieses zurück, dass ich nur so, ich spüre gar nichts und ich bin gestresst. Und dass so Stress halt so ein binäres Merkmal ist. Und entweder ich bin gestresst oder ich bin nicht gestresst. Aber diese Aktivierung ist ja definitiv etwas Kontinuierliches, also ein Kontinuum, wo wir dann sagen, so ich bin mehr oder weniger gestresst. Und der Körper reagiert teilweise ja mit sehr, sehr unterschiedlichen Markern auf unterschiedliche Level an Stress. Und dass ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt so bei 30%, das merke ich an was anderem körperlich, als wenn ich jetzt bei 70% bin. Und normalerweise merke ich immer nur die hohen, wo ich dann sage, okay, ja, da haben wir ja letztes Mal ganz viel mit dem Embodiment auch so drüber geredet, dass wir gesagt haben, so seinen eigenen Körper kennenzulernen und zu merken, was sind eigentlich so die subtilen Signale? Ich habe ja jahrelang in einem Hochstressmodus verbracht, also so knapp unter der Kippgrenze, ohne das zu merken, weil ich die ganzen Signale halt nicht interpretieren konnte. Und das ist halt deswegen wichtig, weil gesagt hat, wir haben halt Skillketten, was die Regulation angeht, und wir brauchen andere Skills für andere Stufen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel merke, ich bin bei 30, 40%, dann hilft mir Atmen super. Wenn ich bei 60% bin, dann bringt mir Atmen schon wieder gar nichts. Das heißt, ich muss wissen, in welchem Zustand bin ich gerade, um welche Technik zu verwenden. Das heißt, wenn jetzt unsere HörerInnen sich da eine Technik mitnehmen und sagen so, die probiere ich jetzt aus und merken, das funktioniert bei mir gar nicht, dann kann es sein, dass es in dem Stressmodus eventuell gar nicht funktioniert und auf einem niedrigeren Level halt besser funktioniert. Deswegen, es ist schon, also ich weiß nicht, du hast ja auch schon unterschiedliche Atemtechniken hier auch schon mal reingeworfen. Es gibt diese Kastenatmung, dass du sagst, vier rein, vier halten, vier raus, vier halten. Dann gibt es diese Militäratmung, die, glaube ich, 5, 3, 8 ist oder sowas. Und ich bin dann immer total irritiert, weil ich dann sage, welche Zahlen jetzt und wie oft und so. Und Für mich ist da der einfachste Tipp tatsächlich gewesen, das hast du, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, die Ausatmung länger machen als die Einatmung. Dass das Gehirn automatisch weiß, wenn meine Ausatemphase länger ist als meine Einatemphase, dann aktiviert sich der Parasympathikus und dann komme ich runter. Und das ist das, was ich auch, das kann man auch wieder toll nehmen, um als Indikator dafür, in welchem Modus bin ich eigentlich gerade. Weil ich merke, je gestresster ich bin, desto schwerer fällt mir das, langsamer auszuatmen, als ich einatme. Dass ich halt merke, es will immer noch mehr rein, aber raus geht's nicht. Beziehungsweise, und dann sofort wieder. Und das, genau das.
Super. Ich musste in mein Wort fallen, weil mir gerade was
Immer.
einfällt. Beobachtung, wenn wir ganz, ganz gestresst sind, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann hören Menschen fast ganz auf zu atmen. Na, also da wirklich tief zu atmen, das ist ein super schöner Satz von dir, der hat mich gerade sehr wach gemacht, wirklich zu gucken, okay, an meiner Atmung merken, wo ich gerade bin, genauso. Und wenn ich schon gar nicht mehr atmen kann, dann kann ich sagen, okay, um jetzt umso mehr. Danke, ja, schön.
Ich danke dir für den Zusatz, weil das nämlich auch etwas ist, was bei mir im Lernprozess dann drin war, dass ich gemerkt habe, ah, du musst auf deine Atmung achten, du darfst nicht so lang und so tief einatmen, sonst stresst dich das, was dazu geführt hat, dass ich dann aufgehört habe zu atmen. Und ich sagte, dann atme ich zumindest nicht zu lange ein. Ja, aber es ist auch nicht reguliert, nur wenn du die Luft anhältst. Ja. Kurios finde ich an der Stelle dann aber diesen, ich glaube, psychological sigh, dieses psychologische Seufzen, ist hier bestimmt auch ein Begriff, dass gesagt wird, dieses ich atme ein und wenn ich schon voll bin, dann atme ich nochmal zusätzlich ein und dann kommt das Ganze raus. Dass dieses ich atme ein bisschen mehr ein, als eigentlich reinpasst, auch wiederum eine Regulation für den Parasympathikus hat.
Kann sich
Ja.
jeder im Leben beobachten. Ich beobachte das total oft in Gesprächen. Also wenn ich mal irgendwie, wir machen manchmal so Shadowings, wo wir halt beobachten, wie Menschen in Situationen sind. Und wenn du merkst, dass jemand aus einem sehr unangenehmen Gespräch rausgegangen ist, was ihn gerade total gestresst hat, ne, dann verlässt er den Raum. Und das Erste, was er macht, ist wirklich so. Also du merkst, dass die Leute sich wirklich total regulieren. Das finde ich so spannend. Und ich glaube, wenn jeder von uns sich mal beobachten würde, so am Tag, bei den Situationen, die ihm unangenehm sind, dann würden wir alle einmal genau dieses beobachten. Also ich bin mir ganz sicher.
Ja, und das finde ich auch so schön, dass es dann auch, wenn ich das im Unterricht mache, dass ich halt sage, sie alle haben schon Regulationsstrategien. Also jeder Mensch hat irgendwelche Strategien für sich schon gefunden, um sein Nervensystem zu beruhigen. Es geht halt einfach nur darum, das nochmal ein bisschen gezielt in die Hand zu nehmen und es bewusst einzusetzen, was wir unbewusst ja alle sowieso schon tun. Also Fidgeting, alles irgendwie diese Mikro Bewegungen, mit denen wir versuchen, irgendwie eben ja, Energie abzubauen und das Nervensystem runterzubringen.
Ich bringe das mal auf Deutsch, weil du gerne mit den englischen Begriffen arbeitest.
Gerne ich.
In dem deutschen Bereich heißt das Adaptoren, das sind Selbstberuhigungsgesten. Und davon gibt es ganz, ganz viele. Also ich finde es immer spannend, sich auch da mal selber zu fragen, was sind meine Beruhigungsgesten? Weil wir alle zu einem bestimmten neigen, über die wir uns dann definieren. Du hast mir, glaube ich, mal gesagt, du hast gerne irgendwie so einen Ball in der Hand, wenn du richtig angesprochen. Ah, guck, genau.
Habe ich gerade gesucht. So,
Jetzt
ja.
zuschauen, ihr könnt diesen Ball sehen. So, ich zum Beispiel bin auch jemand, der wahnsinnig gerne, wenn ich aufgeregt bin, also ich habe sehr, sehr gerne meinen Daumen in der Hand, ne, und arbeite mit dem Daumen. Also wenn man Menschen beobachtet, jeder von euch hat so ein Zeichen, sucht das mal. Und ja, ist auch gut zu wissen, was andere haben, weil dann können wir manchmal uns gegenseitig regulieren.
Und da sind wir auch wieder bei diesen individuellen Unterschieden. Das muss jetzt gucken, ob ich das zusammenkriege. Also es gibt unterschiedliche Kanäle, auf denen wir diese Regulation machen können. Das eine ist eben ja körperlich, dass wir gucken, irgendwas, was mit Druck, mit Haptik oder so zu tun hat. Ich glaube, sinnlich wird tatsächlich nochmal getrennt, dass wir sagen, was sehe ich, was höre ich, dass die Reize zu klassifizieren. Das wird im Borderline ja zum Beispiel auch ganz viel verwendet, dass wir sagen so, ja, fünf Dinge, die ich sehe, vier Dinge, die ich höre, drei Dinge, die ich fühle, glaube ich. Ja. Auch in sehr unterschiedlichen Kombinationen dann ja immer. Und dann gibt es noch die kognitiven Regulationsstrategien. Also es gibt Menschen, das entzieht sich mir komplett, aber es gibt das, die zum Beispiel durch Kopfrechnen das Nervensystem regulieren. Dass sie sagen, ich muss irgendwie, wie war das? Zähl von 100 rückwärts, aber in 7er Schritten. Und dann das Nervensystem kann nicht gleichzeitig in Panik sein und versuchen von 100 rück. Ja, das ist eben. Und jeder Mensch hat halt einen anderen Zugang. Also. Und wir müssen herausfinden, auch wenn Menschen sagen, ich bin körperlich, die einen funktionieren über Haptik, die anderen funktionieren über Druck, über Hitze, über Kälte. Da muss man tatsächlich für sich herausfinden, was funktioniert eigentlich bei mir und dann natürlich auch noch in welchem Zustand.
Super schön, Jan. Das ist so schön, dass wir das differenzieren, weil ich glaube, darüber machen sich die wenigsten Menschen Gedanken. Du hast jetzt gerade eine Warnung ausgesprochen, die ich nochmal wiederhole, weil die so wichtig ist. Finde für dich selber heraus, was du brauchst. Weil wirklich so ein Rezept, das für alle funktioniert, das ist schwierig. Und ich würde gerne nochmal ergänzen. Du hast gerade gesagt, es gibt Menschen, denen das hilft, eben zu zählen oder Gedichte aufzusagen oder so. Und das ist tatsächlich eine unglaublich gut beforschte Methode, weil man davon ausgeht, wenn wir halt sehr, sehr emotional sind, und oft funktioniert das bei Menschen, die eben Panikattacken haben oder sowas, die halt diesen berühmten Amygdala-Hijack erfahren, ja, dass sie eben nicht mehr im Denken sind. Das heißt, die Emotion ist so viel stärker gerade aktiv als mein Neurokortex, sodass ich wirklich in mein Denken nicht mehr reinkomme. Und dadurch, dass ich anfangen muss zu zählen, dass ich Gedichte aufsage, gehe ich automatisch in den Teil meines Gehirns, was eben mit Kognition sich beschäftigt und dadurch die Emotion ein wenig wieder zurückkehren darf und das Gehirn sich beruhigt. Also das ist eine sehr, sehr erforschte, gute Methode, wie gesagt. Einfach rausfinden, was für einen gut ist. Du hast für dich gesagt, ich bin eher der, der ins kalte Wasser geht, um sich zu beruhigen. Ich bin da hängen geblieben, weil das für mich nämlich überhaupt nicht das wäre, was ich täte. Ich bin eher der Denker und finde das total spannend. Und dann hast du gesagt, man kann genauso gut auch eine Sauna dafür nutzen. Dieser Körper, da ich da nicht zu Hause bin, bin ich jetzt einfach sehr neugierig. Könntest du das mal kurz für alle runterbrechen, die so im Kopf sitzen wie ich? Oder einfach kaltes Wasser sich niemals vorstellen können?
Sehr, sehr gerne. Also das erste, den Punkt möchte ich nochmal ganz kurz ein bisschen ausführen, weil ich den wirklich immer großartig finde, weil ich ganz oft sage, ja, wir machen jetzt hier Skill-Training und wir gucken mal, welche Strategien Sie haben und Sie setzen sich jetzt bitte hin und machen sich jetzt eine Skill-Liste, denn wenn Sie in dem Hochstress-Modus sind, sind Sie nicht in der Lage zu sagen, ich suche mir jetzt eine Skill-Liste oder so aus, weil genau das, was du gesagt hast, dieser Amygdala-Hijack, ja, mein Emotionszentrum ja ganz vereinfacht gesagt, feuert hoch und mein Neokortex, mein Präfrontalkortex geht offline und ich kann nur noch eingeschränkt logisch denken in diesem Zustand. Das heißt, ich habe sowas wie überlegt, welche Zahlen nehme ich denn jetzt oder so. Das funktioniert halt dabei nicht. Ich muss die Technik halt vorher schon haben. Und genau, was du sagtest, normalerweise ist ja der Präfrontalkortex dafür da, unsere Amygdala runter zu regulieren. Also ich komme in den Raum, ich sehe einen Mantel über einem Ständer hängen, guck mir das an, denk so, und die Amygdala sagt, ah, Bedrohung, da steht jemand. Und dann sagt aber der Neokortex, nee, nee, ist keine Bedrohung, ist nur ein Hutständer. Und wenn der aber eben aus ist, dann ist niemand da, der sagt, ist eigentlich gar keine Bedrohung. Und dann den Frontalkortex wieder online zu kriegen, um zu sagen, ey, kümmere dich mal bitte darum, dass die Amygdala hier nicht so durchdreht. Ja, genau das.
Ich muss dich jetzt unterbrechen, weil mir gerade eine Story in meinen Sinn kommt. Also dein Hutständer
Bitte.
ist, ich war vor Jahren mit meinem Mann in Afrika. Und das war das erste Mal für mich und ich war so wahnsinnig aufgeregt. Und wir waren dann halt in so einer Hütte und draußen waren wirklich Löwen unterwegs. Und das war so spannend und mein Mann ist ein Abenteurer und der fand das total super. Und ich war voller Panik, weil ich eigentlich ein totaler Schisser bin. So, und jetzt mitten in der Nacht werde ich wach und fange an zu schreien und schreie Löwen, Löwen. Also wirklich, ich war voller Überzeugung, dass bei mir vom Bett zwei Löwen stehen. Das waren so alte Stühle. Auf diesen Stühlen waren unsere Decken. War der festen Überzeugung, dass es Löwen waren. Ich werde das nie vergessen, jetzt wo du das mit dem Hutständer erzählst. Ich habe es erlebt am eigenen Leib. Ich habe Löwen gesehen, ehrlich. Danke dafür.
Ja, und dann auch noch das Fiese, dass ja der Frontalkortex ja gerade in der Nacht beim Schlafen halt runterfährt. Also bis der online ist nach dem Aufwachen. Das dauert ja auch noch mal ewig. Also, ja. Das hat vermutlich seine Weile gedauert, bis du gemerkt hast, dass es keine Löwen sind.
Ja, ist mir jetzt auch gerade ganz doll in den Kopf geschossen. Also entschuldige bitte für die Unterbrechung, aber das musste jetzt mal raus.
Gerne, sehr gerne. Ja, also für mich ist tatsächlich der absolute Game Changer in der Emotionsregulation gewesen, dass ich die Sauna für mich entdeckt habe. Und das ist etwas, was ich nie gedacht hätte, dass das für mich meine Möglichkeit wird, weil ich das gehasst habe. Hitze. Das ist halt was mich immer gestresst hat. Wenn mir zu heiß geworden ist, zu warm, da habe ich gesagt, das ist unangenehm. Und ich habe gemerkt, mein Nervensystem fährt hoch. Und inzwischen merke ich, das ist genau der Sinn der Sache. Also es gibt durchaus auch Menschen, die sagen, ich gehe in die Sauna und ich dümpel hier so bei 65 Grad rum, das ist schön entspannend, danach gehe ich raus und ist alles gut. Ich benutze das tatsächlich so, und das ist auch das, was die Forschung jetzt gerade zeigt, was eben am besten funktioniert, dass du Temperaturen nimmst, die dein Nervensystem wirklich an seine Grenze bringen. Und das funktioniert natürlich in Aufgüssen hervorragend. Deswegen vermutlich auch mit dieser ganzen Aufgusskultur. Du sitzt da drin, es ist schon relativ heiß und dann kommt dieser Hitzeschub. Und man kann wirklich, wenn man, also ich finde, das ist eine hervorragende Meditationstechnik, sage ich mal, um zu lernen, zu erkennen, was der Körper eigentlich macht, wenn er unter Stress gerät. Denn das ist das, was ich eben auch immer im Unterricht sage. Der Körper also hat keinen kategorischen Unterschied zwischen psychischem Stress und physischem Stress. Das heißt, wenn ich jetzt super viele Sachen zu erledigen habe oder es wird sehr kalt oder es wird sehr heiß, reagiert der Körper mit den gleichen Alarmreaktionen darauf und sagt, ich fahre jetzt das Stresssystem hoch. Und man kann dann, wenn man in der Sauna sitzt und die Temperatur geht hoch, es wird immer heißer, die Körpertemperatur, die Hauttemperatur geht hoch und das System merkt immer mehr, shit, es wird langsam kritisch, dann kann ich alle meine Stressreaktionen langsam in mir beobachten, wie das ganze System langsam anfängt, so 20, 30, 40% immer weiter hochzugehen an diese Stressgrenze. Und je nachdem, welche Temperatur das ist, kann ich merken, wann dieser Punkt käme, wo ich mein Toleranzfenster verlasse. Und das ist eben genau das Wichtige daran, dass ich merke, wo ist eigentlich der Cut-off-Point. Und gerade wenn es jetzt in Richtung Traumaheilung zum Beispiel geht, ist das eine ganz, ganz sinnvolle Strategie. Also man muss natürlich tierisch aufpassen am Anfang, aber es ist eine ganz sinnvolle Strategie zu merken, ich habe das hier unter Kontrolle. Ich kann entscheiden, ob ich jetzt hier weiter sitzen bleibe oder rausgehe. Und das haben wir ja in ganz, ganz vielen Stresssituationen nicht. Es ist ja meistens nicht so, dass wir sagen können, da ist eine Tür, ich gehe raus und dann ist der Stressreiz sofort weg, wenn ich da rausgehe. Und deswegen ist das eine super kontrollierte Situation. Kann da sitzen, warte, merke, huch. Und das Schöne ist, ich kann da dann auch meine Regulationsstrategien üben. Also ich sitze jetzt gerade in der Sauna und atme dann bewusst, um zu gucken, wie lange ich mich noch regulieren kann, bevor das an diesen Punkt kommt, wo ich sage, okay, jetzt reicht's. Und dann kann ich bewusst die Entscheidung treffen, hier rauszugehen. Und das Erste, was es eben tut, ist, ich lerne meine Stressreaktion kennen. Das Zweite ist, ich weiß, ich bin sicher. Das heißt, mein Nervensystem lernt, ich habe eine Kontrolle über den Stress. Ich kann meine Regulationsstrategien üben. Und das Wichtige ist aber, und das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, jedes Mal, wenn ich an den Rand meines Toleranzfensters komme und gehe nicht darüber hinaus, sondern gehe raus, bevor das passiert und reguliere mich wieder runter, wird mein Toleranzfenster weiter. Also jedes Mal, wenn ich merke, so, hopp, und jetzt reicht's und jetzt gehe ich wieder raus, werde ich besser darin, Stress auszuhalten. Und ich habe das jetzt von ganz vielen zurückgemeldet gekriegt, dass es total abgefahren ist, dass du in der Situation halt dein Toleranzfenster trainierst und du wirst nicht nur besser darin, in die Sauna zu gehen, sondern es überträgt sich auf alle Situationen, in denen Stress möglicherweise eine Rolle spielen könnte. Und jemand hat zu mir letztens gesagt, die macht das über Extreme Obstacle Running, also diese Hindernisläufe. Dass sie sagt, sie bringt sich an ihre Grenzen und dann merkt sie, beim nächsten Mal kann sie ein bisschen mehr und beim nächsten Mal kann sie ein bisschen mehr, nicht nur körperlich, sondern was den Stress angeht. Und dadurch ist sie in allen anderen Situationen auch resilienter geworden, auch stressfähiger geworden. Und Das kann man eben super kombinieren. Du hast diesen extremen Hitzereiz und dann wird Sauna danach ja häufig eben mit einem Kältereiz kombiniert, dass man so ein Tauchbecken hat oder eine kalte Dusche oder sowas. Und auch da ist die Forschung inzwischen relativ solide, dass man muss mit dem Kreislauf dann immer aufpassen, dass das nicht überwältigt wird. Aber da ist auch ganz viel Mythos. Also ganz viel von dem, man muss erst mit den Armen anfangen und vom Herzen weg und sowas, ist für gesunde Menschen mit einem guten Kreislaufsystem gar nicht so relevant. Ich mache es trotzdem noch zur Sicherheit. Und dieses, genau das, es kommt diese Kälte und es ist dieses, oh mein Gott, das ist etwas, was für einen kurzen Augenblick dazu führt, dass halt viel Cortisol ausgeschüttet wird. Also es ist so wirklich auch erstmal etwas, was den Körper stresst. Und danach fährt das aber viel, viel stärker runter. Und es tut eben genau das. Erstens, wenn ich gestresst bin, es reguliert mich runter. Und dann werde ich auf Dauer auch noch besser darin, mit diesem Stress umzugehen. Aber halt weder das Heiße noch das Kalte ist angenehm. Und deswegen hat mich das immer abgeschreckt, dass ich gesagt habe, es ist unangenehm, ich will das nicht machen. Aber es hilft halt. Und was bei mir eben auch der Fall ist, wenn ich in dieser Freeze-Reaktion drin bin und ich sage, ich stecke da total drin, noch in dieser Energie fest, dann ist gerade dieser Stress, den die Sauna dann draufsetzt, das, was sie sagt, so, und jetzt entladen wir das und dann gehen wir raus und dann fährt das ganze System runter. So, in a nutshell.
Wow, ich bin total geflasht. Wie cool ist das denn bitte? Ich habe letztens tatsächlich noch darüber gelesen, was das mit dem Nervensystem macht, wenn dann Sauna oder Kälte, ne, wie lange es braucht, um wieder runter und hochzufahren. Finde ich super faszinierend, weil ich das für mich nie in der Form genutzt habe. Also ich bin zum Beispiel regelmäßig jeden Freitag in die Sauna gegangen, aber einfach nur aus dem Wellness-Gedanken. Überhaupt nicht. Ich finde es großartig, was du gerade hier als Idee aufgemacht hast, hier deinen Stress zu üben. Wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, finde ich super. Also alle morgen in die Sauna, weil wir endlich das Wetter draußen haben. Das erste Mal, glaube ich, seit Monaten gucke ich raus und es ist schön draußen. Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? In der Therapie gibt es ja diese berühmte Desensibilisierungsmethode. Ob das in die gleiche Richtung geht?
Also ich erkläre es zumindest so.
Ja, ne?
Also genau, ja, also stimmt, Desensibilisierung. Früher haben wir das ja Konfrontationstherapie genannt.
Nein,
Ja.
machen wir nicht mehr.
Ja, dass gesagt wird, das ist, so erkläre ich das tatsächlich immer, dass ich das Toleranzfenster nehme und mache den Kreis draus und sage so, in der Mitte des Toleranzfensters ist die Comfortzone und dann haben wir drumherum die Growth Zone, also die Wachstumszone und dahinter ist halt die Panikzone. Wo wir sagen, in der Comfort Zone bin ich halt super reguliert und in der Panikzone bin ich super dysreguliert und dazwischen aber, genau am Rand dieses Toleranzfensters, da liegt ja diese Growth Zone, in der ich dann auch wachse und in der meine Comfort Zone auch größer wird. Und ich sage tatsächlich, wenn es zum Beispiel auch um Ängste vor Spinnen oder sowas geht, dieses, ich setze mich einem Reiz aus, den mein Nervensystem gerade noch bewältigen kann, ohne in Panik zu geraten, und reguliere mich dann wieder runter, würde ich sagen, ist exakt das Gleiche. Nur, dass ich für mich festgestellt habe, erstens funktioniert mein Nervensystem über Körper sehr gut, das heißt, Hitze und Kälte funktioniert super, kann für andere nicht so gut funktionieren. Und ich kann das halt wesentlich besser steuern. Also ich habe häufig so eine All-or-Nothing, alles oder nichts, Panikreaktion. Das heißt, ich kann nicht sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir springt mein Nervensystem relativ schnell in den Funktionsmodus, wenn ich in so einer Public Speaking, so öffentlich reden, vor der Klasse stehen Situation bin. Und da gibt es nicht so richtig, dass ich sage, was ist denn so eine Public Speaking-Situation, die mich so in der Growth Zone hält? Also vor drei Leuten sprechen oder so, und mein Gehirn sagt dann einfach nur so, nein, Panik, direkt. Ja. Und deswegen ist halt, es gibt nicht dieses, was bei Spinnen zum Beispiel gesagt wird, man zeigt jemandem erstmal ein Bild von einer Spinne oder gibt jemandem eine Plüschspinne. Also ich finde es sehr schwer, da einen Reiz zu finden, der einen genau in dieser Growth Zone hält, noch nicht zu viel ist, aber auch nicht zu wenig. Und deswegen ist die Sauna da für mich ein guter Punkt, weil man wirklich auf die Sekunde ja regulieren kann, wie weit man dysreguliert ist. Aber für mich ist es das gleiche Prinzip. Ich bringe mich an die Grenzen in meinem Reiz und reguliere mich, bevor es zu spät ist.
Ja, super. Habe ich gerade auch so gedacht, Mensch, das ist eine schöne Idee. Und ich habe jetzt gerade noch überlegt, wenn wir noch weitere Ideen mit reinwerfen zur Regulation des Nervensystems. Wir haben Bewegung reingebracht, wir hatten Kälte, wir haben Wärme, wir haben die Atmung reingebracht. Wir wissen, dass Zoomen ganz schön ist, um das Nervensystem zu beruhigen. Also jedes Mal, wenn du merkst, dass dein Nervensystem sehr angespannt ist, kannst du anfangen zu zoomen. Dann wird der Vagusnerv dadurch nämlich massiv sozusagen.
Summ.
Jetzt, ja genau, zoom, genau, zoom, zoom, zoom. So. Und das macht auch einen Riesenunterschied. Da gibt es eine ganz schöne Therapiemethode, wo man wirklich jeden Morgen meditieren darf und während des Meditierens eben seine Stimme benutzt und halt irgendwie so chantern. Ist das Chantern? Ich weiß das nicht. Jeder verzeiht mir hier bitte, ich kenne mich jetzt nicht damit aus, aber ich glaube, da gibt es so einen bestimmten Begriff dafür. Also du kannst halt eben, ich mache immer mein Lieblingslied morgens, wenn ich will, dann zoome ich das, damit ich gut in die Stimmung komme und mein System sich beruhigt. Und Meditation wäre zum Beispiel auch etwas, was jetzt nicht Regulation vom Nervensystem in dem Moment ist, aber langfristig, zum Beispiel eine meiner Lieblingsmethoden, die mir damals sehr, sehr gut geholfen haben, aus meinem Stressstadium rauszukommen. Ich habe jeden Morgen meditiert. Also mir hat es total geholfen, mein Nervensystem immer in so einem bestimmten Level zu halten, um nicht immer wieder aus dem Fenster rauszuspringen.
Das ist das müssen wir eigentlich mal aufschreiben, da müssen wir direkt nächstes Mal drauf eingehen. Meditation finde ich nämlich extrem wichtig aus ganz, ganz vielen Gründen. Es ist ja auch ganz viel mit Atmung, ganz viel mit kognitiver Beruhigung. Aber wo ich jetzt gerade den Fokus mal drauf setzen möchte, ist, wir unterdrücken ja ganz viel Emotionen im Alltag, wo ich sage, das muss jetzt weg, das muss jetzt zurück und nehmen uns dann gar nicht die Zeit, uns mal hinzusetzen und zu gucken, was ist da eigentlich noch alles im Hintergrund? Und wir wissen ja, dass jede Emotion, die eben nicht gerade verarbeitet wird, ja diese kognitive Spannung erzeugt. Und das erzeugt ja Stress. Also es kann sein, dass ich hier sitze und sage so, warum bin ich denn eigentlich so gestresst? Ist doch gar nichts. Ja, weil ich noch einen ganzen Rucksack voll unverarbeiteten Emotionen habe, die da eigentlich noch mal angeguckt werden wollen. Und das ist bei mir etwas, was bei Meditation passiert, wenn ich mich hinsetze, sobald die Ruhe da ist, geht der Rucksack auf und die Sachen kommen raus und ich merke, ah, das wollte noch angeguckt werden, das auch noch. Und da ist das auch. Das ist auch, nimmt den Stress eben aus dem Unterbewusstsein raus.
Absolut, das ist auch eine sehr, sehr schöne Idee, das auch so zu betrachten, weil es wirklich viele, 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 meiner Meinung nach auch wirklich sehr, sehr gute Eigenschaften hat.
Ja.
Ich praktiziere gerade die Metameditation. Kennst du die?
Sagt mir jetzt so nichts,
Weil das ist
aber.
die Meditation des Mitgefühls und ganz, ganz schön. Die habe ich letztens mal aufgenommen. Ich glaube, die packen wir einfach mal in die Shownotes. Warum? Wenn ihr Menschen habt, die euch stressen. Die tatsächlich aus dem Grund für meine Kunden aufgenommen, weil es immer wieder Menschen gibt, mit denen wir vielleicht aus unserer Welt heraus nicht ganz so gut, ne? Und das auch in Stress versetzen. Und damit kann man sich auch sehr, sehr schön nicht regulieren, aber versöhnen, ohne dass sich versöhnt. Und ich mag das total gerne, weil du meditierst wirklich mit unterschiedlichen Menschen, denen du wirklich erstmal so nur das Beste wünschst. Und man ist sehr schwierig, der Person, die einen vielleicht aufbrausen lässt, das Beste zu wünschen. Aber mit der Zeit verändert sich was und das finde ich so großartig. Ich mache ja alles, was ich tue in meinem Job, sind Dinge, die ich selber ausprobiere. Also ich würde nie irgendwas verkaufen, was ich nicht selber für gut befunden habe. Und da ich da echt lange mit rumexperimentiert habe, mit ganz vielen Meditationen, war die zum Beispiel super schön, gerade so, wenn eben schwierige Zeitgenossen einem begegnen. Die packen wir euch auch in die Shownotes. Könnt ihr gerne mal reinhören, falls ihr meine Stimme ertragen könnt, dann ist die Meditation vielleicht ganz gut. Man muss sich einmal auf die Stimme einstellen. Was haben wir noch? Dann haben wir noch irgendwas, was wir mitgeben wollen in dieses Portfolio.
Also ich möchte auf jeden Fall noch sagen, das hier ist halt nicht einfach nur Fidgeting, sondern der Druck ist halt super wichtig. Also ich habe ganz, ganz im, oft immer Sachen in der Hand, mit denen ich rumspiele und die haben aber alle nur so einen oberflächlichen Effekt. Und für mich ist tatsächlich ganz wichtig, einen Stressball mit wirklich Widerstand zu haben oder eine feste Therapieknete, um zu sagen, es ist wirklich dieses, ich spüre was, ich habe wirklich einen Druck, eine Kraft, die ich aufbauen kann, weil mich das erdet. Das bringt mich wieder zurück. Und Erdung ist ja ganz viel, wo auch die Sinne mitarbeiten. Ich sehe was, ich höre was, ich komme aus dem Kopf raus in den Körper rein und merke wieder, ich bin hier. Also Druck ist für mich noch ein ganz wichtiger Punkt. Und ein Punkt, den man, finde ich, überhaupt nicht unterschätzen kann, den ich lange ignoriert habe, ist Rhythmus. Also alles, was eine langsame, nicht stressige, gleichförmige Bewegung ist, das kann entweder eben über Musik sein. Oder was bei mir auch hilft, ist spazieren gehen, langsam, Und aber rhythmisch, dass ich merke, so links, rechts, immer im gleichen Rhythmus. Und ich weiß nicht, was du vielleicht auch kennst, ist dieser Butterfly-Hug. Dass du sagst, dass du die Hände ja auf die Brust legst und dann sieht es so ein bisschen aus wie ein Schmetterling. Die das jetzt nur hören, die sehen das nicht, aber die können sich das ja irgendwo angucken. Und dann eben zu sagen.
Ja. Wir klopfen, also für alle, die das jetzt nicht gesehen haben, Jan hat jetzt links und rechts abwechselnd geklopft und das Nervensystem quasi dadurch beruhigt. Es gibt unglaublich viele tolle Techniken des Klopfens. Also wir machen ja bei uns im Institut das Emotionscoaching und dazu gibt es natürlich ganz viele körperliche Methoden und eine davon, oh, ich könnte euch alles in die Shownotes reinpacken, aber viel davon. Eine davon heißt EFT-Methode, Emotion Freedom Technik. Ist sie dir bekannt? Da klopfst du halt bestimmte Punkte am Körper. Man geht davon aus, dass es so Meridiane sind aus der traditionellen chinesischen Medizin. Da gibt es ganz tolle, weitere, super erforschte Methode, die heißt PEP. Die basiert nämlich auf der gleichen Methode, ist aber super erforscht. Und da bist du ganz, ganz viel mit dem Klopfen zugange. Super schön, danke. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm und dabei ist das so relevant. Sehr schön. Weißt du, was mir gerade noch, als du rhythmisch gesagt hast, bei Rhythmus habe ich ja oft Tanzen im Kopf. Und dann kommt aber noch diese Idee des sich Schüttelns. So, ne? Man kennt das doch, weißt du, so, dass du wirklich anfängst, dich komplett zu schütteln, um dich wirklich frei zu machen oder hüpfen. Das auch, natürlich kann man das jetzt nicht während eines Meetings machen. Aber grundsätzlich, wenn man in den Tag startet, der vielleicht schon vorbelastet ist durch irgendwelche Ideen, die wir uns schon erzählen, könnte das auch eine schöne Geschichte sein. Ja.
Ich habe das letztens das erste Mal bei mir entdeckt, dass ich, wenn ich stehe und einen wirklichen Vortrag habe, so im normalen Unterricht ist das nicht mehr, aber wenn ich halt richtig gestresst bin, ein wichtiger Vortrag ist, dass ich dann von einer Seite auf die andere wippe. Dass ich immer so von links nach rechts so leicht so schwanke. Und das hatte dann jemand beobachtet und hat gesagt, was hast du denn da gemacht? Und ich sage, ich habe keine Ahnung. Das ist auch für mich neu. Ja.
Sehr schön, die Körpersprache spricht immer, ne? Also,
Ja.
du hast dich eingependelt sozusagen. Das ist ja ganz spannend. Super. Jan, wir sind schon wieder am
Schon
Ende
wieder durch.
unserer Zeit. Und ich glaube, wir haben jetzt so ein paar schöne Methoden zusammengelegt für euch. Probiert es gerne aus. Wir freuen uns mega, wenn ihr uns Feedback gibt, aber auch, wenn ihr Ergänzungen habt. Also wir gerne rein, weil es euch so hilft, was eure Methoden sind. Wir beide lernen wahnsinnig gerne dazu jeden Tag und können das vielleicht auch nochmal mit anderen teilen. Also daher laden wir euch da ganz herzlich zu ein. Ich habe für uns Meditation für irgendwann mal aufgeschrieben. Wir haben davon noch ganz viele Punkte, glaube ich, die wir sonst noch abarbeiten wollten. In den nächsten Wochen werden wir erstmal noch externe Gäste hier bei uns haben und dann sind wir beide wieder am Start.
So sieht's aus.
So, lieber Jan, bis dahin
Isabella.
wünsche ich dir eine gute Zeit und nochmal ganz herzlichen Dank für dieses intensive, schöne und lehrreiche Gespräch. Ich habe heute ganz, ganz viel für mich mitgenommen und Sauna steht jetzt ganz oben auf meinem Zettel.
Kann ich nur empfehlen. Danke gleichfalls.
Bis dahin. Tschüss.
Bis dann.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung.